Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen, liebe Hörsaalgemeinde. Bei uns spricht heute der Wissenschaftler, den wir in den vergangenen Jahren am häufigsten im Hörsaal gesendet haben, Hartmut Rosa, Professor am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Co-Direktor des Kollegs Postwachstumsgesellschaften. Sein 2005 erschienenes Buch »Beschleunigung – Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne« lässt uns seither anders auf das blicken, was wir als Stress oder als Verdichtung erleben. Dabei kann seine Theorie mehr erklären als nur persönliches Unwohlsein oder Burnout. Umwelt, Demokratie, Wissenschaft und Forschung, auch diese Systeme lassen sich mit Rosas Analyse nochmal ganz anders verstehen. 2016 hat Rosa seine Theorie weiterentwickelt und nach Möglichkeiten gesucht, diese Beschleunigungslogik zu durchbrechen. Dieses Buch heißt Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Was ist, wie wirkt Resonanz? Das hat Rosa am 27. Februar 2017 in Berlin erklärt.
Wie leben wir? Wir leben in einem strukturellen System, das nur durch Steigerung sich erhalten kann. Auch politische Macht wird stabilisiert über Steigerungsversprechen. Wählen Sie uns, dann gibt es von irgendwas mehr. Ja, mehr Jobs oder mehr Krankenhäuser oder mehr Kindergartenplätze oder mehr Einkommen oder mehr Sicherheit. Handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird. Resonanz ist mein Gegenbegriff für ein Weltverhältnis, das sich nicht auf Steigerung, nicht auf Reichweitenvergrößerung gerichtet ist, sondern auf eine andere Art des in der Weltseins. Die Frage ist, was liegt am Grund ihrer Existenz?
Keine ganz kleine Frage. Was liegt am Grund unserer Existenz? Rosa fragt, entwickelt Konzepte, prägt Begriffe und er ist ein fulminanter Redner. Nicht nur die Zeit, auch seine Gedanken sind offenbar hoch verdichtet und damit er wenigstens die Hälfte seiner Ideen und Beispiele unterbringt, redet er eben doppelt so schnell. So auch hier in seinem Vortrag über Resonanz, eine Soziologie des guten Lebens. Das Frappierende: Trotz der Lichtgeschwindigkeit, mit der er spricht, kann man seinen Ausführungen gut folgen. Es ist wirklich ein Vergnügen, ihm zuzuhören. Als er im Februar 2017 auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung im Rahmen der Vortragsreihe »Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit« gesprochen hat, waren mehrere hundert Leute da, die seine Gedanken nachvollziehen wollten. Kein Wunder, wenn Rosa bebildern will, was er zum Beispiel unter Weltreichweite versteht, dann braucht er kein Fachchinesisch. Er erinnert das Publikum einfach an einschneidende Erfahrungen mit der eigenen Reichweitenvergrößerung. Fahrrad, Moped, Führerschein, zack, das ist der Dreiklang der Reichweitenvergrößerung der Landjugend. So ziemlich jede und jeder kann das nachvollziehen. Ihr habt also hocherfreuliche und dichte 50 Minuten vor euch. Viel Spaß beim Vortrag über Resonanz, eine Soziologie des guten Lebens von Professor Hartmut Rosa. Los geht's mit einem kurzen Überblick über seinen Fahrplan.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Was für ein Weltverhältnis haben wir eigentlich eingenommen, entwickelt, aber auch institutionalisiert? Was für eine Haltung nehmen wir dazu ein? Und damit möchte ich irgendwie anfangen und zu sagen, naja, strukturell haben wir eine bestimmte Form von Gesellschaft institutionalisiert, deren Kernmerkmal eine moderne kapitalistische Gesellschaft, deren Kernmerkmal dynamische Stabilisierung ist, das will ich kurz erläutern. Und dann dazu sagen, dass aber so ein System, von mir aus das Kapital, nicht alleine Wachstum, Beschleunigung und permanente Innovationssteigerung hervorbringt, sondern nur über uns als Subjekte, die diese Wachstum und diese Beschleunigungsphänomene und Prozesse in Gang halten müssen. Auch mit unserer Libido, mit unserem Begehren, natürlich auch mit unserer Angst. Und deshalb glaube ich, es gibt jenseits der strukturellen Logik ein kulturelles Antriebsmoment, ein Verheißungsmoment, das nenne ich Reichweitenvergrößerung oder Weltreichweitenvergrößerung. Und das will ich kurz darlegen. Dann mache ich den zweiten Schritt relativ kurz, weil ich das inzwischen schon ganz oft gemacht habe, nämlich sagen, warum dieses Programm, diese Form von modern kapitalistischem Weltverhältnis nach meiner Diagnose zu ernsthaften Problemen führt, die wir allenthalben sehen, in der Umweltkrise, in dem, was ich Psychokrise nenne, auch in der Demokratiekrise. Und zwar strukturell über den Begriff der Desynchronisation und kulturell über den Begriff der Entfremdung. Sie sehen, ich versuche das immer doppelt zu machen. Ich glaube, wenn wir unsere Welt und unsere Gesellschaft und unser Leben verstehen müssen, können wir nicht über die institutionelle Wirklichkeit, die man unter anderem mit Kapitalismus beschreiben kann, hinweggehen, die ist wichtig. Aber wir brauchen genauso die kulturelle Welthaltung, das, was uns antreibt, die normativen Ideale gelingenden Lebens zum Beispiel. Deshalb mache ich jetzt immer strukturell, kulturell. Also strukturell leben wir in dynamischer Stabilisierung, führt zu Desynchronisation als Problem. Kulturell folgen wir einem Programm der Reichweitenvergrößerung. Das führt aber hat eine ganz komische Kehrseite, führt nämlich zur Entfremdung. Und deshalb brauchen wir eine andere Form, strukturell und kulturell, des Weltverhältnisses. Und ich glaube, das ist strukturell eben nicht dynamische Stabilisierung, sondern adaptive Stabilisierung sein muss. Das will ich aber nur ganz kurz andeuten, um Ihnen dann das Versprechen einzulösen, darzulegen, was Resonanz ist und wie man die einsetzen kann, um Gesellschaft vielleicht zu verändern und Leben zu verbessern. Also was für ein Weltverhältnis haben wir institutionalisiert? Ich glaube, dass man Moderne wirklich definieren kann. Da gibt es ja endlose Streite drüber und es gibt eine wachsende Zahl von Kollegen, übrigens zu meiner Beunruhigung. Ich finde, dass wir da zu viel verlieren. Die sagen, lass uns über sowas wie Moderne gar nicht mehr reden. Vielleicht auch nicht über sowas wie Gesellschaft. Da gibt es immer den Verdacht, dass wenn man so Formationsbegriffe benutzt, die also Ganzheiten zum Ausdruck bringen, die Moderne oder die Gesellschaft, da schließt man immer Menschen aus, für die das nicht gilt, für die das anders ist, die da nicht gemeint sind. Ich finde aber, dass man trotzdem nicht darauf verzichten kann. Ich finde, indem man versucht, sowas wie Moderne zu definieren, schafft man dann einen Referenzpunkt, wo man auch sagen kann, ja, aber hier für die gilt es nicht oder in dem Bereich gilt es nicht. Also, ich glaube, wir können moderne Gesellschaften, unsere westliche institutionalisierte Lebensform so definieren, dass wir sagen, eine Gesellschaft ist dann modern, wenn sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Und das heißt, dass sie strukturell auf Wachsen, Beschleunigen und die Steigerung von Innovationsleistungen angewiesen ist, um sich zu erhalten und den institutionellen Status quo zu reproduzieren. Sie sehen, hier habe ich auf PowerPoint schon angegeben, man sieht es ganz leicht im Wirtschaftssystem. Eigentlich sieht man es an dem anhaltenden Diskurs und ich würde jetzt wirklich sagen, von der AfD bis zur Linkspartei und übrigens auch mindestens zu einflussreichen Bestandteil der Böll-Stiftung, die sagen, Wachstum brauchen wir, über Wachstum müssen wir nicht reden. Warum brauchen wir Wachstum? Weil wir sonst den institutionellen Status quo nicht erhalten können. Ohne Wachstum, wenn die Wirtschaft nicht wächst, wenigstens langfristig, verliert sie Arbeitsplätze, dann machen Firmen zu, dann sinken die Staatseinnahmen, aber die Ausgaben steigen, zum Beispiel über Sozialprogramme, über Infrastrukturprogramme, kommt es zu Ungleichgewicht im Haushalt, das führt dann auf Dauer zu sowas wie einer Schuldenkrise oder zu einer Währungskrise, zu einer Wirtschaftskrise, dann kommt es zur politischen Delegitimation. Alles das können wir in Griechenland zum Beispiel sehen, insbesondere dort, nicht nur dort. Also es kann schon sein, dass eine kapitalistische Gesellschaft längere Zeit nicht wächst, aber dann hat sie ein institutionelles Problem. Wir könnten Japan diskutieren, ob es da vielleicht anders ist. Glaube ich eigentlich nicht. Und vor allen Dingen sieht man, selbst wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann wird sogar der Steigerungszwang noch härter, ja, weil die Akkumulationslogik nicht außer Kraft gesetzt ist. Also in der Wirtschaft, man kann sich's auch so klar machen. Also wenn Peter Siller hat ja gesagt, die Frage ist, wie leben wir eigentlich? Und mit Max Weber kann man sagen, Wirtschaften ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens, schon immer gewesen. Alle Organismen müssen irgendwie wirtschaften, alle Lebewesen, alle Menschen. Und die Logik unserer Wirtschaft ist so, dass Aktivitäten nur zustande kommt, wenn es ein Versprechen auf mehr gibt. Das ist mit dieser Formel GWG' gemeint. Geld wird nur eingesetzt als Kapital, es wird nur investiert in eine Firma, in eine Maschine, in eine Fabrik, in ein Geschäft, wenn es eine Aussicht darauf gibt, dass mehr rauskommt, als hineingesteckt wurde. Die Steigerungslogik ist systematisch angelegt in dieser Form kapitalistischen Wirtschaftens. Sie ist es aber meiner Ansicht nach auch in anderen Bereichen des Lebens. In der Kunst zum Beispiel, wo das als die künstlerische Leistung des Überbieten des Vorgängigen gilt. In der Demokratie, wo man sich nur dynamisch stabilisieren kann, wo Macht nur errungen wird in einem Wettbewerb alle 4 Jahre, der geführt wird über Steigerungsversprechen. Wählen Sie uns, dann gibt es von irgendwas mehr, ja, mehr Jobs oder mehr Krankenhäuser oder mehr Kindergartenplätze oder mehr Einkommen oder mehr Sicherheit, aber auch politische Macht wird stabilisiert über Steigerungsversprechen. Und besonders schön sieht man es in der Wissenschaft. Da geht es nicht um die Weitergabe von Wissen, also sowas wie ein Schatz, sondern wir Wissenschaftler operieren so, dass wir dauernd versprechen müssen, zum Beispiel um Drittmittel zu kriegen, dass wir mittels der Forschung neues Wissen, mehr Wissen generieren. Ich habe das auf die Formel WFW' gebracht, das ist, glaube ich, wirklich meine Wissen, Forschung, mehr Wissen. Das ist die gleiche Steigerungslogik. Es gibt keine Wissenschaft, kann man schön bei Max Weber lesen, in Wissenschaft als Beruf, wenn die nicht verspricht, dass wir durch Forschung weiter hinaus ins Weltall blicken, tiefer hinein in die Materie blicken, genauer die Organe verstehen, gehen und so weiter. Also auch das ist eine Logik dynamischer Stabilisierung. Also was ich bisher sagen will, wie leben wir? Wir leben in einem strukturellen System, das nur durch Steigerung sich erhalten kann, ja, sich in seiner Struktur erhält. Kulturell, glaube ich aber, habe ich schon gesagt, dass wir nicht einfach die Opfer sind eines irgendwie dumm gelaufenen Institutionalisierungsprozesses. Ich glaube, es würde noch nicht mal einen Kapitalismus geben, wenn es nicht eine kulturelle Vision, eigentlich sowas wie eine Verheißung oder ein Versprechen auf das gute Leben gibt, das damit verknüpft ist. Und dieses Versprechen heißt, kann man mit Heinz von Förster als, gut, es ist jetzt ein umgewandelter Heinz von Förster, also ich behaupte, dass der Imperativ der Moderne, der kategorische lautet, handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird. Klingt jetzt vielleicht auch genauso abstrakt, aber ich meine damit, dass wir eigentlich immer getrieben werden, dass die Libido, das heißt sozusagen die Lust, das Verlangen, sich darauf richtet, mehr Weltausschnitte erreichbar zu machen, verfügbar zu machen. Auf Englisch habe ich da inzwischen eine schöne Formel gefunden. Ich nenne das the Triple A Strategy of the Good Life. Triple A, dreifach A, nämlich den Horizont of the Available, the Attainable and the Achievable sozusagen auszudehnen. Also, wir handeln so, dass der Horizont dessen, was wir verfügbar machen können, was wir unter Kontrolle bringen können oder was wir erreichbar machen, sich ausweitet. Man sieht es wirklich schön, wenn man sich überlegt, warum Technik für uns attraktiv ist. Mein Lieblingsbeispiel sind da Mobilisierungstechniken, ja, sind ja bei den auch für die Grünen auch wichtig, wenn man an sowas wie Automobile oder so denkt. Warum ist das, der Erwerb, der Besitz, die Fähigkeit einer neuen Fortbewegungstechnologie interessant? Und da können wir wirklich bei uns selber anfangen. Für fast alle von Ihnen, glaube ich, war das Fahrradfahren lernen und das erste Fahrrad was richtig Cooles und Tolles. Ja, das erfüllt einem übrigens auch mit Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kann jetzt, was genau ist die Selbstwirksamkeit? Ich kann jetzt mehr Welt erreichen. Ja, ich komme aus einem kleinen Schwarzwalddorf. Das erste Fahrrad hat bedeutet, ich kann jetzt mit dem Fahrrad eigentätig am Nachmittag, wenn ich will, nach der Schule oder so, oder war wahrscheinlich noch vor der Schule, sogar vor der Schule, zum Badesee fahren. Ja, oder meine Freunde am anderen Ende des Dorfes besuchen oder im Aussiedlerhof oder so. Ja, meine Weltreichweite wird buchstäblich größer. Ich kann jetzt mehr relativ alltäglich erreichen. Und das Moped war besonders cool, weil jetzt kann ich bis zum Nachbardorf, ja, um entweder die Jungs da zu besuchen oder ihnen alle aufs Maul zu hauen, was öfter so war, weil halt Nachbardörfer miteinander in Konflikt liegen. Aber die Idee ist, ich habe jetzt mehr Welt erreichbar. Ja, ich komme da jetzt hin. Mein Horizont wird buchstäblich größer. Und mit dem Auto konnte man am Wochenende zur Disco nach Freiburg fahren. Deshalb wollen die alle. Auf dem Land ist es heute noch so. Ich weiß, in der Stadt ändert sich es aber nicht, weil sich die grundlegende Logik ändert. Im Dorf ist es so, wenn du erstmal 18 bist und ein Auto und Führerschein hast, dann kannst du zur Disco fahren am Freitag nach Freiburg oder so. Ja, da wird mehr Welt erreichbar. Es ist wirklich die Ausdehnung des Erreichbaren, des Verfügbaren, des in Kontrolle bringbaren. Und deshalb ist das Flugzeug so cool. Das machen wir ja alle, also wir alle, können Sie zu Recht sagen, stimmt nicht, gibt ein paar, die das auch konsequent verweigern, aber im Großen und Ganzen, wenn wir ein aggregiertes Wir nehmen, mit dem Flugzeug können wir eben auch nach London fliegen oder in die Türkei zum Urlaub oder nach Tokio, um mal zu gucken, wie es da ist, wir dehnen Weltreichweite aus. Und dieses Ausdehnen von Weltreichweite ist das, was ein Smartphone attraktiv macht, obwohl die allermeisten Grünen und Böll-Fans sehr skeptisch sind auf diese Technologien, haben die meisten eben doch eins. Warum? Weil es Welt erreichbar macht. Alle meine Freunde sind in meiner Hosentasche erreichbar. Das ganze Weltwissen, die ganzen Nachrichten, alle Filme, alle Musik, die jemals digitalisiert wurde, habe ich in meiner Hosentasche erreichbar. Wahnsinnig cool. Übrigens, ich will ja Ihnen noch sagen, was Resonanz ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich kaum 5 Minuten rede und mich schon unter Zeitdruck fühle. Also, wenn man darüber nachdenkt, warum Geld attraktiv ist, dann ist sofort klar, genau deshalb. Warum träumen sogar Grüne, Linke und nette Menschen davon, im Lotto zu gewinnen, ja, oder sonst irgendwie an das große Geld zu kommen? Weil Geld ist das Zaubermittel des Welterreichbaren und Verfügbarmachens. Wenn Sie im Lotto gewinnen, dann können Sie sich ein Häuschen kaufen. Ja, das ist im Horizont des Erreichbaren. Available, attainable, achievable. Oder eine Yacht. Aber vielleicht sagen Sie, ach, diese materiellen Dinge, ja, aber Sie können vielleicht auf einen ESO-Trip nach Indien gehen oder sich das ultra-coole Wellness, ich meine, es ist egal, was Sie machen wollen, Geld macht Welt verfügbar. Übrigens ist das ganz interessant, vielleicht schreibe ich mal noch ein Buch darüber. Der Witz ist natürlich, Geld ist potenzielles Welterreichbar- und Verfügbarkeitsmachmittel. Aber wenn ich das Geld ausgebe, dann nimmt meine Reichweite ab, aber dafür wird der verwandelte Weltausschnitt größer. Also vielleicht kaufe ich mir eine Wohnung in Berlin, dann habe ich jetzt sozusagen Berlin wirklich mir anverwandelt oder verfügbar gemacht, aber dafür ist mein Geld weniger geworden, weil auch in Berlin die Wohnungen deutlich steigen. Wahrscheinlich kann ich mir das gar nicht leisten, aber also was ich meine ist, in dem Moment, wo Sie Geld ausgeben, schrumpft Ihre Weltreichweite, dafür erwerben Sie aber ein konkretes, meistens ist es ein Gut oder sei es auch ein Yogakurs, den Sie sich konkret erreichbar machen. Und als letztes Argument, zum Beispiel, warum wollen die meisten Menschen lieber in Berlin wohnen, gerade Junge übrigens, statt im Schwarzwald, obwohl es bei uns echt auch schön ist da im Süden oder in Jena. Ja, ich meine, fragen Sie sie. Fragen Sie sich selber, weil schließlich sind Sie ja alle hier und nicht dort. Also warum bleiben Sie lieber in Berlin? Ist es ganz klar, was die Antwort ist, wenn man so fragt? Ja, weil in Berlin, da habe ich irgendwie 3 Opernhäuser. Wahrscheinlich gehen Sie in keins, aber Sie haben sie. Sie sind erreichbar. Ja. Sie sind verfügbar. Und die Theater und die Kinos und die Shoppingcenter und die Fußballstadien und alle diese Dinge sind erreichbar. Und zwar in einem alltäglichen Sinne. Ja, also mehr Welt erreichbar zu machen, ist es, was Menschen zum Beispiel weltweit in die Städte treibt. Können Sie sagen, ja, manchmal geht es auch ums ökonomische Überleben, stimmt, ja, manchmal. Aber selbst da ist noch die Hoffnung, in der Stadt habe ich mehr Jobs verfügbar, mehr Verbindungsmöglichkeiten und so. Also die Aussicht auf mehr Welt in Reichweite bringen, die motiviert uns bei fast allen Entscheidungen. Und noch in der Libido, wenn Sie Kinder fragen, was wünschst du dir denn auf Geburtstag? Dann sagen die irgendwie, ja, einen neuen Computer oder so. Und was willst du damit? Ja, da kann ich viel mehr, viel schneller. Ausdehnung. Der Horizont der Reichweite ist, glaube ich, das, was uns kulturell antreibt. So, damit haben wir schon den ersten Teil. Wir leben in einem institutionellen System, das sich nur durch Steigerung, durch permanentes Wachsen, Beschleunigen, Innovieren erhalten kann. Der Wachstumsdruck kommt nicht so sehr daher, dass wir gierig sind, strukturell, sondern dass wir nicht das halten können, was wir haben, wenn wir nicht wachsen. Aber trotzdem gibt es dann kulturelle Entsprechungen und das nenne ich Weltreichweitenvergrößerung. Und das diktiert implizit, das definiert implizit das, was wir von einem guten Leben halten. Ich finde, das kann man ganz gut bei so Ratgebern zum guten Leben sehen. Da ist fast immer die Idee irgendwie, mach diese oder jene Kur, dann wirst du sozusagen gesünder, attraktiver, fitter und kannst dir dafür mehr Welt aneignen, in Reichweite bringen, erschließen. Und bei Geld und Technik ist das sowieso das Versprechen. So, wieso führt das nicht zum guten Leben, weder individuell noch kollektiv? Strukturell, das habe ich jetzt in meinem Beschleunigungsbuch und auch danach ein paar Mal ausgeführt, das müssen wir jetzt nicht lange machen. Also meine These ist, dieses Programm, strukturell und kulturell, setzt eine wahnsinnige Dynamisierung in Gang. Ja, permanente Beschleunigung von mir, so lautete ja meine erste Großdiagnose. Und das Problem ist jetzt nicht alles, nicht alle Weltbereiche, auch nicht alle Sozialbereiche und vielleicht auch nicht alle psychischen und physischen Bereiche, sind gleichermaßen speedable, ja, beschleunigbar, dynamisierbar. Deshalb kommt es zu Desynchronisationen, nämlich zu sowas wie einer Ökokrise. Die Natur ist zu langsam für unser Programm. Sie kann nicht so schnell Bäume reproduzieren oder Fische reproduzieren und schon gar nicht Erdöl reproduzieren und auch nicht so schnell Giftstoffe abbauen. Und deshalb führt es sogar zu einer Beschleunigung der Atmosphäre. Es kommt zu einer demokratischen Desynchronisation, weil Demokratie, da geht es nicht ums Abstimmen für oder gegen irgendwas, für oder gegen Atomkraftwerke oder Aufrüstung oder Sanktionen gegen Russland, sondern Demokratie ist das Versprechen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger eine Stimme hat, die wir hörbar machen können, die wir artikulieren und mit anderen Stimmen in eine Art von Benehmen setzen. Sowas wie ein konzertanter Austausch und das Formulieren von Positionen und das Hören auf den anderen und dann in einen Dialog treten, bei dem neue Positionen als Ergebnis entstehen, ich werde dazu gleich noch am Ende was sagen, ist ein zeitaufwendiger Prozess und diese Zeit steht nicht zur Verfügung, weil Märkte sehr viel mehr beschleunigbar sind und auch die Medienlogik deutlich beschleunigbar ist, sodass ich glaube, es gibt eine ökologische Desynchronisation, eine demokratische Desynchronisation, es gibt sogar eine binnenökonomische Desynchronisation, weil Finanzmärkte mit der Geschwindigkeit, eigentlich fast mit Lichtgeschwindigkeit operieren können. Diese Logik GWG' wird von den Computern, Algorithmen sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit bedient. Man kann durch ganz schnelle Käufe und Verkäufe von allen möglichen Finanzprodukten oder Währungen in Sekundenbruchteilen versuchen, Gewinne zu realisieren. Und in dieser Zeit können sie aber nicht Güter oder auch nicht Dienstleistungen produzieren und auch nicht konsumieren. Deshalb gibt es eine Desynchronisation zwischen der Geschwindigkeit der Finanzmärkte und der Geschwindigkeit der sogenannten Realökonomie. Man kann dann die Ökologie auch als Realökonomie bezeichnen. Da hat man 3 Ebenen der Desynchronisation. Finanzmärkte sind rasend schnell, Realökonomie als Produktion von Gütern und Dienstleistungen ist nur mittelschnell und der Metabolismus mit der Natur, die ökologische Krise, ist eine Überforderung deren sehr lange Eigenzeiten. So, es gibt aber auch eine kulturelle Seite und darauf will ich jetzt, bei der ich sagen will, unser Weltreichweitenvergrößerungsprogramm funktioniert auch für uns als Individuen nicht so gut. Diese Logik der permanenten Dynamisierung, die damit verknüpft sind, das habe ich mehrfach versucht zu sagen, dass ich glaube, dass die Burnout-Krise, die Psychokrise, die übrigens diese Burnout- und Psychokrise, die trifft nicht nur die, die wirklich Burnout-krank werden, was nach allem, was man weiß, eine Art von Depression ist, sondern auch die anderen, die hier sitzen, die nämlich die Sorge haben, dass sie irgendwann vom Burnout erwischt werden, dass da irgendwas nicht mehr stimmt, dass es vielleicht nicht mehr lang geht, dass sie nicht mehr viel mehr auf sich laden können. Lange kann das so nicht mehr weitergehen, ist einer der am meisten äußersten Sätze, ich vermute auch in ihrem Alltag. Im Moment ist gerade wahnsinnig hektisch, aber so kann es nicht mehr lange weitergehen. Die schlechte Nachricht lautet, nächstes Jahr wird es noch schlimmer. Das ist in der Logik dynamischer Stabilisierung. Ich glaube, dass das sozusagen unser Weltverhältnis als Ganzes belastet, und zwar in einer Weise, die zu dem führt, was ich Entfremdung nenne. Und das finde ich wirklich hochinteressant. Das ist vielleicht meine letzte Entdeckung, und wenn Sie alles andere schon dreimal gehört haben, das vielleicht, glaube ich, nicht. Also meine These lautet, dass dieser Versuch, Welt erreichbar zu machen, verfügbar zu machen, unter Kontrolle zu bringen, zugänglich zu halten, eine ganz komische Kehrseite hat, die genau in dem Maße, wie ich mir Welt verfügbar mache, sie irgendwie zurückweichen lässt. Das von mir verfügbar gemachte scheint irgendwie unfruchtbar zu werden, scheint irgendwie stumm zu werden, scheint mir nichts mehr zu sagen. Die Welt wird unlesbar, könnte man vielleicht mit Blumenberg sagen. Ich glaube, genau genommen haben wir ja auch das Gefühl, ich glaube, das erklärt vieles von der Wut, die wir auch politisch sehen. Dass die Welt eben nicht verfügbarer, sondern unverfügbarer wird. Das geht schon mit der Technik los, die nie tut, was ich will. Aber auch mit der Tatsache, dass ich eben soziale Prozesse nicht mehr verfügbar machen kann, sondern dass da ganz viel so schnell wuselt, dass ich das Gefühl habe, die Welt weicht mir zurück. Aber meine Kerndiagnose lautet, statt dass wir Welt verfügbar machen, zum Antworten bringen, in ein lebendiges Verhältnis bringen, weicht sie zurück. Man sieht es zum Beispiel in der ökologischen Sorge. Ja? Statt Natur verfügbar machen, kommt es zu Naturzerstörung. Dummerweise ist das Ding zerstört statt angeeignet. Und dann wird es ja auch zur bedrohlichen Natur, die uns als Tsunami oder Wirbelsturm oder Hitzewelle oder Überschwemmung begegnet. Es ist statt der verfügbar gemachten Welt passiert das genaue Gegenteil. Ich war neulich eingeladen in Bad Boll zu Erhard Epplers 90. Geburtstag oder zu einer Veranstaltung dafür, weil Eppler ja wirklich einer der Vordenker der Ökologie und eigentlich auch der Wachstumskritik war. Die Frage war, die dann auch in dem Interviewband ihm mal gestellt wurde, wie ist er eigentlich zum Wachstumskritiker und Ökologen geworden? Das hat er in dem Band mit dem Nico Pech ausgeführt. Und das fand ich echt interessant, weil ich finde, das macht das wahnsinnig anschaulich, was ich meine. Er sagt, er wollte eigentlich ins Auswärtige Amt als Staatssekretär 1968, also eine ganze Weile her, und ist dann aber dummerweise Entwicklungshilfeminister geworden, wie man das damals noch nannte, Minister für Entwicklungszusammenarbeit. Und da ist er, in dieser Eigenschaft ist er nach Marokko geflogen, auf einer seiner ersten Dienstreisen. Und da hat er irgendwie beobachtet, wie die Bewohner Marokkos, die versucht haben, nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit sogenannter Entwicklungshilfe, höher die Berge hinaufzuroden, die Wälder zugänglich zu machen in Ackerland und auch tiefer in die Wälder hinein, ja, sozusagen da, wo es Wald gab, sozusagen, denn mehr davon zu Ackerland zu machen, fruchtbar zu machen, nutzbar zu machen, zu bewohnen, zu besiedeln. Das ist buchstäblich, was er da beobachtet hat. So schreibt das, ja, höher die Hänge hinauf und tiefer in den Wald hinein. Das ist die moderne Logik der Reichweitenvergrößerung. Ja, lass uns das erschließen. Ich glaube, diese Logik der Reichweitenvergrößerung hat wahrscheinlich schon Kolumbus hinausgetrieben, jedenfalls mitgetrieben. Ja, lass uns Welt entdecken, verfügbar machen, erreichbar machen, erschließen. Und jetzt sagt Eppler, hat er beobachtet, dass das Land eben nicht fruchtbar wurde. Der fruchtbare Boden ist dadurch erodiert und weggeschwemmt worden. Er konnte vom Flugzeug aus sehen, wie sozusagen die fruchtbare Erde in den Fluss gespült wurde und dann da, wo der Fluss ins Ozean oder ins Mittelmeer mündete, war ein großer sozusagen brauner Fleck von fruchtbarer Erde. Und da finde ich, also so hat er es auch eigentlich geschildert, die Wahrnehmung war, dieser Versuch, immer mehr Welt erreichbar, verfügbar zu machen, fruchtbar zu machen, führt zum Gegenteil. Die Welt weicht zurück, die wird unfruchtbar, die erodiert, die wird hart. Und jetzt lautet meine These, genau diese Kehrseite, dass wir eigentlich statt die Welt zu gewinnen, sie verlieren, dass es zu einer ganz eigenartigen Form von Weltverlust kommt, auch in unserem eigenen Leben. Die begleitet die Moderne eigentlich von Anfang an, wenn man Modernisierungshoffnungen und Modernisierungsängste mal gegeneinander stellt, seien die jetzt kapitalistisch oder auch über Kapitalismus hinausweisend, dann sieht man immer diese Dialektik. Lass uns Dinge erschließen, verfügbar machen, erreichbar machen, kontrollierbar machen. Und aber da passiert irgendwie ein Gegenteil. Wir verlieren Welt. Ja? Ich habe jetzt nochmal ein paar willkürliche Begriffe da noch aufgeführt. Zum Beispiel bei Weber gibt es genau diese Dialektik. Ja? Rationalisierung ist der Prozess der Verfügbarmachung, der Reichweitenvergrößerung. Und er sagt, die Kehrseite ist Entzauberung, Disenchantment. Die Welt schweigt, sie hört auf zu singen. Ja? Sie verliert die Farbe. Sie verliert ihre magische Qualität. Da kann man immer sagen, und ich glaube, die Böll-Stiftung neigt dann dazu, ja, naja, gut, bisschen nostalgisches Geplärre. Aber es ist schon ein bisschen mehr bei Weber. Ja? Es ist wirklich genau diese Wahrnehmung, dass in unserem Verhältnis, in der Beziehung zur Welt, sich etwas zum Negativen verändert. Bei Dürkheim müsste ich jetzt ein bisschen länger ausholen, das lasse ich lieber, findet man aber in der Anomie-Diagnose so etwas Ähnliches. Ja, das Individuum wird anders in die Welt und in die Gesellschaft gestellt und verliert eigentlich seine lebendige Anbindung auch an die Gemeinschaft und an die Welt. Georg Simmel hat nicht zuletzt vor seiner Beobachtung Berlins gesagt, in der Modern, ja, weil er Großstadtsoziologe ist, im Verhältnis zu den Dingen ändert sich etwas und auch zu den Ereignissen. Er nennt es Blasiertheit. Ja, es gibt sowas wie einen Reizschutzfilter, der dann irgendwann sich so verselbstständigt, dass wir nicht mehr können. Er sagt, also meinen Studenten sage ich immer, diese Blasiertheit ist Coolness. Ja, ich lasse mich von nichts mehr affizieren. Ja, da ist gerade ein Flugzeug abgestürzt und so what. Ja. Also er sagt, wir müssen auch, weil die Dinge sich so schnell ändern und weil es so viele Stimuli gleichzeitig gibt, bringen wir die in eine Art von gleichgültigem Weltverhältnis, das dann aber zur Folge hat, dass wir immer stärkere Kicks brauchen, um überhaupt noch was zu spüren. Und im Umgang miteinander, sagt er, entwickeln wir eine latente Aversion. Ja, lass mich in Ruhe, komm mir bloß nicht zu nahe, schon gar nicht physisch. Ja. Elisabeth von Tatten schreibt gerade ein Buch über die Gesellschaft der Unberührbarkeit oder so ähnlich, unberührbare Gesellschaft. Wir eigentlich verweigern, und es ist auch extrem verdächtig, jede Form von physischem Kontakt mit Menschen, die uns auch irgendwie sozial nahe sind oder so. Ja, also bloß nicht, komm mir ja nicht zu nahe. Und dafür brauchen wir dann professionelle Berührer. Ja, also nicht nur Masseure und Akupunkteure und so ein Zeug, sondern inzwischen gibt es schon Huddling, wie heißt das, Cuddling und Huddling Therapy und Free Hugs und so etwas. Also bei Simmel sagt er, wir entwickeln zueinander einen Modus latenter Aversion. Und ich finde auch Camus, die Existenzialisten, die bringen das natürlich auch auf den Punkt. Camus sowieso, dass er sagt, das Absurde, so ein Schlüsselbegriff in Sisyphus, das entsteht aus der Wahrnehmung, die uns an jeder Ecke anspringen kann, dass uns die Welt eigentlich gleichgültig oder sogar feindlich gegenübersteht. Das ist genau die Welterfahrung, die sozusagen die Schattenseite der modernen Erfahrung ist, dass die Welt eigentlich das, was da draußen ist, feindlich oder maximal völlig gleichgültig und indifferent ist, die schweigende Welt da draußen. Und bei Marx wird es dann eben schon auf den Punkt der Entfremdung gebracht, beim frühen Marx insbesondere. Er sagt, das kommt aus dem Arbeitsverhältnis. Ich lese den frühen Marx aber sogar umgedreht. Wenn Sie den Anfang der Pariser Manuskripte lesen, da sehen Sie, dass er eigentlich sagt, auf so eine dumme Idee wie die Privatverfügung über Produktionsmittel konnte man nur kommen, wenn man schon ein entfremdetes Weltverhältnis eingenommen hat. Wenn die Art und Weise, wie wir auf Welt Bezug nehmen, diese instrumentelle, verdinglichende Gestus oder Bezug liegt, der Dinge unter Kontrolle bringen will. Und die ganze kritische Theorie hat letzten Endes genau, finde ich, davon und daran Anschluss genommen, zu sagen, in unserem Verhältnis zur Welt stimmt was nicht. In unserer Existenzweise, nicht nur in der Produktionsweise, sondern über Produktionsweise vermittelt in unserer Art und Weise des in der Weltseins. Bei Lukács ist natürlich der Begriff der Verdinglichung schon zentral, der dann bis zu Hornet geht, nämlich zu sagen, wir machen die Dinge da draußen, die lebendige Natur, die Tiere, die Menschen dann aber auch und schließlich uns selbst zu Objekten, zu Instrumenten der Reichweite. Vergrößerung. Also wir verdinglichen sie und bringen sie damit auf schweigende Distanz, wenn man so will. Walter Benjamin sagt irgendwie, eigentlich seine Diagnose des Erfahrungsverlustes ist sehr interessant. Er sagt, wir verlieren die Fähigkeit, uns Erlebnisse anzuverwandeln, ja, dass sie unsere eigene werden, dass sie unsere Identität verändern, dass sie Teil unserer Geschichte werden. Wir haben noch ganz viele Erlebnisse, ja, ich war in Thailand und in den Philippinen und sonst überall, aber eigentlich berührt es und verändert es mich nicht mehr. Es ist fast so, als würde sich Stein und Stein begegnen. Und Adorno und Horkheimer haben dieses Vordringen der instrumentellen Vernunft, das zu bürgerlicher Kälte führt. Ja, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang dazu. Die Art und Weise der Sozialbeziehung und der Weltbeziehung wird dominiert von Verdinglichungsgedanken, von instrumentellen Gedanken. Bei Erich Fromm sagt, die Grundangst des modernen Individuums, also von Sie und mir, ist, dass wir isolierte Atome sind, die unverbunden sind, sozusagen die lebendige Beziehung zur Welt verloren haben. Und Marcuse sagt, wir haben ein prometheisches Weltverhältnis, bei dem die Welt, sei das jetzt der andere, das Material, was immer es ist, zu einem Aggressionspunkt wird. Etwas, was wir irgendwie unter Kontrolle, unter Verfügung oder sonst wie bringen müssen. Ich finde, diese Diagnose zieht sich sogar durch als Verdinglichungsdiagnose bei Habermas in der Kolonialisierung der Lebenswelt. Bei Hornet, wenn er sagt, die Missachtungserfahrung ist die Zentrale für moderne Menschen. Und bei Rahel Yeggi ist es dann wieder auf den Entfremdungspunkt gebracht. So, das lasse ich jetzt weg, ich habe keine Lust mehr. Weil ich Ihnen ja noch die Lösung präsentieren muss. Also wenn Sie mir jetzt so weit folgen wollen, zu sagen, okay, klingt plausibel, Wir leben in einer Gesellschaft, in der Dynamisierung, Reichweitenvergrößerung die zentralen Momente sind. Das hat aber alle möglichen Kehrseiten, das Stummwerden von Welt, das Zerstören von Umwelt zum Beispiel, der Verlust sogar demokratischen Lebens. Dann ist die Frage, wie machen wir es jetzt eigentlich besser? Übrigens, weil ich gerade bei der kritischen Theorie war, also einer meiner zentralen Antriebspunkte für das Resonanzbuch war, dass ich dachte, die haben eigentlich alle, nicht nur die kritische Theorie übrigens, sondern auch die anderen Theoretiker und Theoretikerinnen, Hannah Arendt wäre zum Beispiel eine ganz wichtige, die auch sagt, es kommt zu einem Weltverlust, weil wir die Fähigkeit zum politischen Handeln verlieren. Das ist bei ihr buchstäblich etwas, was zu Weltverlust führt. Die haben aber alle Gegenkonzepte. Es könnte anders sein. Weber zum Beispiel sagt gegen diese Versteinerung, der tote Geist, das stahlharte Gehäuse, die entzauberte Welt. Dagegen hat er eine Idee, irgendwie eine Vision von Charisma, dem lebendigen Feuer sozusagen, das die Magie zurück in die Welt trägt. Hat einige gefährliche Nebenwirkungen, wie wir historisch gesehen haben. Bei Walter Benjamin gibt es diesen Begriff der Aura. Die Dinge blicken uns an, sie schauen zurück. Es ist so, als würde man in eine Art von Blickkontakt zur Welt, zur Landschaft treten können. Bei Adorno gibt es die Vorstellung, es müsste ein Mimetisches in der Welt sein können. Wirkliche Erfahrung, die uns erschüttert und überwältigt zum Beispiel. Und Marcuse, der mein Lieblingsautor hier ist, der sagt, es müsste dem prometheischen Weltverhältnis, das die Welt als Aggressionspunkt begreift, wo es um Verdinglichung und Kontrolle geht, sowas wie ein erotisches Weltverhältnis entgegengesetzt werden. Ja, Triebstruktur und Gesellschaft heißt auf Englisch Eros in Civilization. Und seine Idee war, vielleicht ist ein großes Fehler unserer Kultur, dass wir Erotik nur sexuell abführen oder denken. Ja, Erotik ist das, was wir nachts tun sozusagen. Aber es müsste möglich sein, sagt er, sowas wie ein erotisches, libidinöses Verhältnis zur Arbeit zu gewinnen. Und er sagt, das geht auch. Oder zur Kunst natürlich und zur Natur und zu unserem Leben als Ganzes. Also was ich sagen will, es gibt so wabernde Ideen eines charismatischen, mimetischen, erotischen, auratischen Weltverhältnisses, von dem aber ganz und gar unklar ist, wie das beschaffen sein kann. Und das will ich Ihnen jetzt gleich darlegen, weil das richtige Stichwort dafür, das, was das, diese Alternativideen auf den Punkt bringt, so behaupte ich, das ist die Idee der Resonanz. Nun habe ich ja immer gesagt, also wir müssen strukturell und kulturell sehen. Also wenn man strukturell nach einer Alternative zum gegenwärtigen gesellschaftlichen System guckt, dann müsste man sagen, okay, dynamische Stabilisierung ist problematisch. Auch ein ökonomisches System, ein Gesellschaftssystem, das sich nur durch permanente Steigerung erhalten kann, läuft irgendwann gegen die Wand. Da geht uns die kohlebasierte Energie aus, aber auch andere Ressourcen. Es geht uns aber auch die politische Energie aus und die psychische. Wir müssen diese Maschine befeuern. Also brauchen wir eine andere Form der Stabilisierung. Und die darf aber natürlich nicht einfach statisch sein, lass uns Gesellschaft einfrieren, sondern sie muss adaptiv sein. Ja? Und deshalb lautet meine Definition hier, eine andere Gesellschaft ist möglich. Ihr institutionelles Arrangement sieht so aus, dass es in der Lage ist, zu beschleunigen, zu wachsen und zu innovieren, wenn es darum geht, den Status quo zu ändern. Also zum Beispiel, wenn Hunger in der Welt ist, müssen wir natürlich in der Nahrungsproduktion wachsen. Wenn wir grüne Technologien brauchen, müssen wir innovativ sein. Wenn es eine neue Krankheit gibt, dann sollten wir möglichst beschleunigt nach Lösungen suchen. Aber wir sollten nicht beschleunigen, wachsen, innovieren müssen, bloß um so zu bleiben, wie wir sind. Und wie können wir diese adaptive Stabilisierung erreichen? Zum Beispiel über sowas wie Wirtschaftsdemokratie und ein bedingungsloses Grundeinkommen, über das ich heute aber nicht reden will, weder jetzt noch unbedingt nachher in der Diskussion, weil da wird es immer steril. Also was soll Resonanz sein? Resonanz ist mein Gegenbegriff für ein Weltverhältnis, das sich nicht auf Steigerung, nicht auf Reichweitenvergrößerung gerichtet ist, sondern auf eine andere Art des in der Weltseins. Ich glaube wirklich, dass zum Beispiel die Entschleunigungssehnsucht und auch die Achtsamkeitswelle das eigentlich zur Basis haben, dass es doch möglich sein müsste, anders in die Welt gestellt zu sein, anders mit Menschen in Kontakt zu treten und mit Dingen und auch uns selbst zu begegnen, ja, ein anderes Weltverhältnis zu entwickeln. Und wie bin ich drauf gekommen? Erstens wollte ich sagen, mein Lehrer war Axel Honneth, der sagt, es geht in unserem Leben eigentlich immer um Anerkennung, um Liebe und um rechtliche Anerkennung, um soziale Wertschätzung. Und ich wollte immer sagen, manchmal geht es aber noch um was anderes, ne? Dieses andere Weltverhältnis, von dem Menschen träumen. Da geht es nicht nur darum, dass wir geschätzt und geliebt werden, sondern dass wir auf eine andere Weise in Kontakt sind, zum Beispiel in ihren kulturellen Vorlieben, aber auch, also wenn sie Musik hören, dann wollen sie nicht unbedingt als Tchaikovsky oder AC/DC-Liebhaberin geschätzt werden, sondern da passiert was zwischen ihnen und der Musik und der Welt. Und das lässt sich nicht als Anerkennung beschreiben, genauso wenig wie wenn sie im Wald spazieren gehen oder am Ozean stehen. Und deshalb glaube ich, dass Resonanz eine Art von Weltbeziehung beschreibt, die nicht als Anerkennung nur gefasst werden kann und die das andere von Entfremdung sein soll. Entfremdung ist für mich der Oberbegriff für diese schweigende Welt, ja, eigentlich für Burnout. Wer das kennt, der weiß, dass dann die Welt da draußen kalt und tot und stumm und grau und leer scheint. Übrigens gibt es eine neue psychomedizinische Studie, die sagt, tatsächlich verändert sich in so einem depressiven Zustand sogar die Farbwahrnehmung von Menschen. Die sehen die Welt wirklich grau. Ja, dieses Grauwerte von Welt, das immer auch die Flipseite hat, die Kehrseite, dass wir uns selbst als leer und tot wahrnehmen. Ja? Wir können uns nicht mehr spüren. Wer depressiv ist, spürt die Welt nicht mehr und sich selbst nicht mehr. Und das nenne ich sozusagen den paradigmatischen Zustand der Entfremdung. Man kann dann vielleicht viel Geld, viel Reichweite haben. Ich habe Jobs, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Geld, ganz viel Reichweite, aber die Welt ist mir tot. Da draußen und in mir. Also habe ich mich gefragt, was ist denn ein nicht entfremdeter Zustand? Und jetzt kommt gleich die Antwort, nämlich hier. Also Resonanz ist nicht ein emotionaler Zustand oder ein psychologischer Zustand. Ich meine, jedes Beispiel, das man dafür wählt, ist irgendwie problematisch. Trotzdem ist mein Lieblingsbeispiel, ich habe mir überlegt, ob ich die beiden Metronome mitbringe. Ich habe zwei und ein kleines Tablettchen. Aber bei so vielen Leuten ist das irgendwie problematisch. Sie sehen da hinten gar nichts. Sie können das gerne auf YouTube selber mal sich angucken. Also, Sie nehmen zwei Metronome und stellen die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an. Ja, die haben sozusagen jeweils ihre eigene Stimme, ihre eigene Frequenz. Das andere auf 190, das eine auf 190, das andere auf 182. So mache ich es immer, das funktioniert prächtig. Wenn wir die auf eine Steinplatte stellen, hier irgendwo, hier auf diesen Betonboden, dann tackern die eben aneinander vorbei. Ja, irgendwann holt es schnell das Langsame ein, dann sind sie kurz im Gleichklang und dann zieht es eben vorbei, dann sind sie wieder auseinander. Die haben sich nichts zu sagen, wenn sie so wollen. Wenn wir die aber auf so eine Konstruktion stellen wie in dem Bild, nämlich auf zwei Cola-Dosen oder irgendwie inzwischen gibt es diese Form von Dosen nur noch von Jack Daniels und die müssen leer sein. Also wenn Sie sie auf zwei leere Jack Daniels-Dosen und ein dünnes Brettchen stellen, es kann Plastik oder Holz sein, dann passiert was ganz Eigenartiges. Dann fangen die nämlich an, eigentlich fangen die Metronome an, miteinander in Kontakt zu treten. Die fangen an, aufeinander zu reagieren und dabei diesen Resonanzraum aus Brettchen und Cola-Dosen in Bewegung zu setzen. Die ganze Konstruktion fängt an zu schwingen. Und zwar deshalb, weil das Metronom A einen leichten Impuls auf Metronom B ausübt. Aber nicht so, dass Metronom A jetzt einfach diktiert oder Metronom B einen Takt aufzwingt, sondern Metronom B wirkt auch zurück. Es wird erreicht von Metronom A, übt aber seinerseits einen leichten Impuls auf Metronom B aus. Also beide üben einen Einfluss aufeinander aus und werden auch berührt vom Impuls des jeweiligen anderen. Und dann fangen die an, darauf zu antworten. Und das führt sie dann am Ende dazu, dass sie tatsächlich ziemlich schnell, wenn sie das ausprobieren wollen, es funktioniert zuverlässig, was für die Resonanztheorie ein Problem ist, da funktioniert es nämlich unzuverlässig, aber egal. Es funktioniert zuverlässig, dass sie in Gleichklang kommen. Und für Resonanz ist jetzt ganz wichtig, dass es mir nicht um diesen Gleichklang als Endprodukt geht. Ich glaube, wenn wir ein Weltverhältnis uns denken, dann dürfen wir nicht auf Gleichklang anlegen, ich werde gleich noch sagen, warum. Sondern auf das, was davor ist, Response, Resonanz. Ja, sich berühren lassen vom anderen und darauf antworten, auch selbst berühren zu können in einem entgegenkommenden Resonanzraum. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um eine gelingende Weltbeziehung zu definieren. Und ich habe die jetzt auf 5 Kernmarken, das ist brandneu, das habe ich noch nie jemandem vorgestellt, also nur für Sie. 5 Kernmerkmale von Resonanz. Erstens, wir können es wirklich, am Metronom können Sie sich das deutlich machen, ich werde von etwas berührt oder erreicht oder bewegt. Und solche Erfahrungen haben Sie natürlich alle in Ihrem Leben. Wenn man biografische Interviews führt, was wir in der Soziologie häufig machen, dann sagen Menschen fast immer, die erzählen einem früher oder später Geschichten als entscheidende Punkte in ihrem Leben, wo sie sagen, und da ist mir dieser Mensch begegnet, dieses Kind, dieser Mann, diese Frau oder dieser Flüchtling zum Beispiel oder diese Musik oder dieses Buch oder da bin ich auf diese Insel gefahren und die Menschen haben da so anders gelebt. Das hat mich sozusagen, erstens entstehen daraus meistens Geschichten, wo sie dann sagen, und am Schluss, da hatte ich Tränen in den Augen, da war ich ein anderer Mensch, darauf kommt es mir an, dass man sagt, danach war ich irgendwie ein anderer. Ich glaube, das gilt im Kleinen auch für alltäglichere Sachen. Ja, Sie lesen ein Buch und haben das Gefühl, und das hat mich irgendwie bewegt. Ja. Ich bin berührt worden, affiziert. Etwas ist da in mich eingedrungen, hat meinen Panzer, der mir die Welt tot erscheinen lässt, durchschlagen. Hat mich berührt, hat mich bewegt. Oft sind Tränen dafür tatsächlich der Indikator, aber sie müssen es nicht sein. Also eine andere Stimme ist mir begegnet und hat mich berührt, bewegt, erreicht. Aber dabei bleibt es nicht bestehen. Resonanzbeziehungen, die Sie hatten mit Menschen, mit Musik, mit Büchern, in der Arbeit übrigens ganz häufig, ne? Darauf antworten Sie. Ne? Der Punkt ist nicht nur, dass Sie etwas bewegt, sondern Sie antworten darauf. Man führt das übrigens schon körperlich. Wir antworten erstmal körperlich darauf, manchmal mit einer Gänsehaut oder wenn uns etwas den Nacken herunterläuft. Aber wir antworten auch emotional und gedanklich und körperlich darauf. Und sehr häufig ist es ein Wechselverhältnis Verhältnis. Nämlich deshalb denken Sie an die Metronome nicht nur, ich werde berührt, sondern ich schaffe es auch da, diese andere Seite, diesen anderen Menschen zum Beispiel zu erreichen. Ja, wenn ein Vortrag zu einem Resonanzgeschehen werden soll, dann muss ich die Überzeugung haben von Selbstwirksamkeit, dass ich Ihnen etwas zu sagen habe und Sie auch erreichen kann und Sie darauf antworten, mit Gedanken, mit Beiträgen, mit Handlungen und übrigens auch mit, wir machen das ständig, mit allerhand von körperlichen Reaktionen, mit Gesichtsausdrücken und manchmal verzieht man das Gesicht, weil man nicht zustimmt. Das ist auch eine Form von Resonanz. Resonanz heißt nicht Zustimmung. Resonanz heißt Antwort. Also nochmal, zwei Merkmale haben wir schon. Etwas berührt mich, wie beim Metronom, und ich antworte darauf und habe das, die Erfahrung, dass ich diese andere Seite auch erreichen kann. Zum Beispiel, das muss nicht ein Mensch sein. Wenn Sie ein Musikinstrument spielen, dann machen Sie Resonanzerfahrungen nicht nur, weil Sie der schöne Klang von der Gitarre zum Beispiel oder vom Schlagzeug berührt, sondern weil Sie feststellen, ich kann das auch zum Klingen und zum Sprechen bringen. Das ist ein dialogisches Geschehen. Die Folge davon ist immer, das habe ich schon gesagt, eine Transformation. Und das ist der Unterschied zur Weltreichweitenvergrößerung. Es ist nicht so, dass ich mir wieder etwas in Reichweite gebracht habe, sondern ich bin etwas so begegnet, dass ich mich dabei verändert habe. Ich bin dann nicht mehr der Gleiche. Das gilt für ein Gespräch, das gilt für ein Buch, das gilt für eine Landschaft, das gilt für eine Arbeit. Wenn es eine Resonanzwirkung gab, waren Sie danach ein bisschen einer oder eine andere. Deshalb nenne ich den Grundmodus des Hören und Antworten. Ich habe einen Ruf vernommen, das würde sogar Latour sagen, erfreulicherweise. Das sagen inzwischen auch die Scholar oder so. Da muss man nicht Esoteriker sein. Ne? Latour nennt es einen Ruf, etwas hat mich angerufen. Das ist eigentlich der erste Moment von Resonanz. Da ist etwas. Und ich habe darauf geantwortet und danach war ich ein anderer. Ja, also Transformation ist von zentraler Bedeutung. Und jetzt, damit haben wir schon das dritte Element. Und das vierte ist, ich kann solche Resonanzbeziehungen nicht systematisch herstellen. Ja, Sie können irgendwie das tollste Buch kaufen und ganz sicher sein, viel Geld ausgeben. Oder Sie können sich ein tolles Ticket kaufen, ja, für Ihren Lieblingsstar. Mailänder Scala, beste Sänger, Lieblingsoper. Seit 3 Jahren freuen Sie sich darauf und Sie setzen sich da rein und es passiert gar nichts. Also ich meine, wahrscheinlich wollen Sie sich dann davon überzeugen, dass es toll war. Irgendwann, mein anderes Buch ist, ich will wirklich mal Menschen interviewen nach teuren Konzerten. Ja. Oder eigentlich reicht zuhören. Die versuchen sich dann gegenseitig zu überzeugen, dass sie tief berührt sind, sagen so, boah, das war schon toll, es war ganz einzigartig. Aber du merkst eigentlich, weder sind sie wirklich berührt, noch hat sich irgendwas transformiert. Häufig werden inzwischen sogar kulturelle Events damit beworben, das heißt, lassen Sie sich überwältigen von Light and Sound. Das ist nicht berühren im Sinne von, da begegnet mir wirklich ein anderes, das mich transformiert. Ja, also was ich sagen will, ist, weder in der personalen Begegnung, zum Beispiel an Weihnachtsabend noch oder beim Candlelight-Dinner mit den Menschen, mit denen Sie noch näher in Kontakt kommen wollen. Nie können Sie sicher sein, dass Resonanz auftritt. Der Versuch, es zu erzwingen, hat eher zum Folge, dass es gerade nicht passiert. Aber Unverfügbarkeit von Resonanz bedeutet auch, also erstens, man kann es nicht steigern. Wenn Sie Ihre Lieblingsmusik alle 5 Minuten spielen, werden Sie nicht mehr Resonanz haben, sondern weniger. Und wenn Sie versuchen, jeden Tag ein ganz tolles Naturerlebnis zu haben, werden Sie gar keins mehr machen. Man kann es also nicht steigern, man kann es auch nicht auf die Bank tragen und sagen, übrigens versuchen wir das mit den Fotos dauernd. Übrigens, das verhindert gerade Resonanz. Ja, ich trage es nach Hause, damit ich sie dann zu Hause habe. Geht eben nicht. Ja, man kann Resonanz nicht akkumulieren, nicht mal speichern. Aber noch wichtiger, wenn ich sage, das vierte Kernmerkmal ist Unverfügbarkeit. Das bedeutet, wenn Sie wirklich in Resonanz treten mit einem Menschen, einer Sache, einer Arbeit, dann haben Sie keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ja. Resonanz heißt, ich lasse mich da auf etwas ein, was mich verändert und ich weiß nicht, was das Ergebnis dieses Resonanzprozesses sein wird. Ich bin bis heute nicht ganz sicher, vielleicht gibt es Physiker hier, die mir diese Frage endgültig klären, ob das mit oder gegen dem Resonanzbeispiel ist. Weil man könnte natürlich sagen, es ist das Metronombeispiel, man könnte sagen, dieser Moment, dass ich nicht weiß, was bei der Resonanz herauskommt, widerspricht dem Metronombeispiel, weil die am Schluss im Gleichklang sind. Aber ich glaube, dass man nicht vorhersagen kann, auf welcher Frequenz die sich im Gleichklang eintreffen, ja, weil das sozusagen von der Wechselwirkung mit dem Resonanzraum abhängt. Und das ist der fünfte und letzte Punkt von Resonanz. Er ist nur möglich unter bestimmten Verhältnissen. Der hat Voraussetzungen, damit Resonanz möglich wird. Ja, bei den Metronomen sieht man das klar, die müssen eben auf dieser Konstruktion stehen. Wenn sie auf Steinplatten stehen, passiert das nicht. Und das Äquivalent für den Resonanzraum, mache ich mir mal gleich den nächsten Punkt, ist das da? Ah nee, kommt gar nicht, kommt auf der nächsten Seite, tut mir leid, habe ich gepusht. Also was ich hier noch sagen will, ist, dass ich glaube, dass wir mit dem Resonanzkonzept, also erstmal nicht nur einen emotionalen Zustand haben. Es ist eine zweiseitige Beziehung und der kann an beiden Seiten scheitern, am Subjekt oder an der Welt, in der es operiert, der er oder sie begegnen. Und vor allen Dingen will ich sagen, mir scheint, Resonanz ist nicht Konsonanz oder Harmonie oder Gleichklang. Ja? Wenn wir uns im völligen Gleichklang bewegen, also zum Beispiel wir sind uns nach dem Vortrag komplett einig und nicken fest und gehen nach Hause, dann ist es keine Resonanz. Resonanz bedeutet, dass man eine andere Stimme als andere Stimme hört, dass man etwas anderem begegnet, das eben nicht gleich klingt, sondern das anders tönt. Resonare ist zurücktönen, anders tönen. Und das setzt also voraus, dass wir nicht im kompletten Gleichklang sind, sondern einer Differenz begegnen. Ich habe da was anderes erfahren, das zu mir spricht und ich habe mich daraufhin verändert und verwandelt. Und deshalb glaube ich, und wenn es natürlich die reine Dissonanz ist, wenn Sie einfach nur sagen, so einen Scheiß habe ich ja noch nie gehört oder nach Hause gehen, ist es auch keine Resonanzwirkung. Ja, Resonanz tritt da ein, wo wir anfangen zu streiten, zu widersprechen, aber so, dass wir merken, mir geht es um was und Ihnen geht es auch um was und dabei verändern wir uns in irgendeiner Form. Deshalb ist Resonanz das zwischen der Dissonanz und der Konsonanz. Völlige Dissonanz ist komplett resonanzlos, ist einfach nur die feindliche, die repulsive, schweigende Welt. Völlige Konsonanz ist ein Zustand, in dem ich die andere Stimme nicht höre und als Ergebnis auch meine eigene Stimme nicht mehr wahrnehme. Also ist Resonanz übrigens auch nicht, es ist nicht einfach Bekräftigung, deshalb würde ich sagen, ein bisschen gegen Authentizität. Es ist nicht nur die Stärkung dessen, was ich schon immer war, ja, dass ich endlich mal ganz unverfälscht echt ich sein kann. Nein, ich verändere mich dabei, dadurch, dass mir da was begegnet ist. Ja. Also Resonanz hängt nicht an der Identitätstheorie, geht aber auch nicht einfach auf in der Differenztheorie, die immer nur sagt, Differenzen sind unüberbrückbar, ja, und müssen wir halt tolerieren und akzeptieren. Sondern die Idee ist, Differenz kann der Anstoß sein für ein dynamisches Wechselwirkungsgeschehen, was ein gutes Leben erst möglich macht. Also erstens will ich noch sagen, ganz kurz, dass wir solche Resonanzbeziehungen horizontal entwickeln zu anderen Menschen. Liebesbeziehungen versuchen wir als Resonanzbeziehungen zu leben, Freundschaftsbeziehungen aus. Und ich glaube, auch Demokratie, ich bin sicher, da kommen wir in der Diskussion darauf. Ich glaube aber auch, dass wir Resonanzbeziehungen zu Dingen aus entwickeln. Ja, da streite ich mich immer mit allen möglichen, besonders mit den Hardcore-Marxisten, die nämlich sagen, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist jedes Arbeitserfahren, wenn ich Arbeitsfreude erfahren, dann bin ich schon pervertiert sozusagen. Und das finde ich falsch. Ja, wir arbeiten uns an etwas ab, an einem Programmcode, wenn Sie Programmiererin sind, an einem Text, wenn Sie Journalistin sind, an einem Teig, wenn Sie Bäcker sind oder an einer Frisur übrigens, wenn Sie Friseur sind. Und diese Dinger sprechen immer mit eigener Stimme. Ja, wenn ich die Frisur fertig habe oder das Brot oder den Text oder den Programm, dann ist es irgendwie anders, als ich es mir eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Der sagt was anderes. Und durch diese Erfahrung des anderen verändere ich mich auch dabei. Also ich glaube, es gibt zu Sachen, zu Dingen, nicht nur in der Kunst, auch da, aber vor allen Dingen in der Bildung, in der Arbeit und übrigens auch im Konsum, Resonanzbeziehungen. Und ich glaube, wir brauchen so etwas und wir haben sowas auch, einen Sinn für das Umgreifende. Eigentlich ist mir das ganz wichtig. Die Frage ist, was liegt am Grund Ihrer Existenz? Was liegt am Wesen Ihrer Weltbeziehung? Was ist da draußen? Ja, eigentlich bevor Sie da waren, bevor Sie zum Subjekt werden und zu einer Welt werden, welche Art von Beziehung ist da? Und ich glaube, das erklärt, wieso Religion in so vielen Kulturen über so viele Jahrhunderte hinweg so eine starke Kraft geworden ist und zum Teil immer noch ist, weil die Religion, die fast alle Religionen, die mir bekannten, aber besonders die monotheistischen, nehmen wir die christliche, die gibt sowas wie ein Resonanzversprechen. Ja, bevor du warst, hat einer schon an dich gedacht, hat dich gemeint, hat dir das Leben eingehaucht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gibt ein Resonanzversprechen. Ja, da ist einer, der hört und sieht mich und selbst wenn ich ihn nicht verstehe und auch wenn er mir nicht antwortet und wenn mir seine Wege unerforschlich bleiben, liegt an Grund meiner Existenz ein Ich-Du-Verhältnis, wie Buber sagen würde, der das natürlich auf den Begriff gebracht hat. Aber ich glaube eben, dass man nicht religiös sein muss. Ich meine, William James, Schleiermacher, alle sagen, das ist die religiöse Grundfrage. Liegt an der Wurzel meines Daseins eine Antwortbeziehung oder das schweigende Universum, wie Nietzsche oder Camus sagen würden? Das kann man kognitiv nicht beantworten. Ne? Aber es gibt dieses Verlangen, in eine Resonanzbeziehung zur Welt, zur Existenz als Ganzes zu treten. Und die Moderne macht es auch nach metaphysisch. Ja, die Naturkonzeption, die Stimme der Natur. Wenn Sie sagen, ich muss mal wieder ins Grüne, ich muss mal wieder in die Berge oder in die Wüste oder ins Meer, ist es fast wie beim Beten. Ich muss nach da draußen hören, um mich selber zu finden. Das ist im buchstäblichen Wortsinne sowas wie eine Resonanzachse, die Zeit ist rum, ja. die wir versuchen herzustellen oder die wir fühlbar machen, eine Stimme der Natur zu hören. Ich glaube, das erklärt sogar Ihre Ernährungsgewohnheiten. Sie wollen frische, unbehandelte Lebensmittel, möglichst nicht gentechnisch manipuliert. Ist echt interessant, darüber nachzudenken, welche kulturelle Befürchtungen liegen da eigentlich. Ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dass sie sich vergiften, dass sie sich Schimmel holen, Bakterien holen, Viren holen, Würmer holen oder mit Fäulnis infizieren, wenn sie in den Markt Gemüse kaufen, ist gigantisch viel größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, weil sie Marktgemüse kaufen, ist echt groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, weil sie alte Gemüse kaufen, ist ziemlich gering eigentlich. Aber es ist unsere Vorstellung, dass da irgendwie noch ein lebendiges, unverfügbares, noch nicht gekilltes anderes ist. Also ich will nur sagen, Natur ist so eine Resonanzsphäre für moderne Menschen. Deshalb ist die Naturzerstörung etwas, was auch junge Leute oft mehr betroffen macht, als ihnen zu sagen, guck mal, wie ungerecht die Welt ist. Aber in der Kunst ist es nicht anders. Ja, warum ist Musik so wichtig, so allgegenwärtig? Weil sie sowas wie eigentlich eine Versicherung gibt. Die Welt tönt noch. Es ist sowas wie eine Nabelschnur zum Leben. Für ganz viele Menschen, Rockmusik oder klassische Musik oder andere Musik. Sie versichert uns, dass an der Grund unseres Daseins sowas wie eine Resonanz liegt. Ja, ich fand diesen Satz, den ich irgendwo gelesen habe bei einem Ethnologen, die Menschen haben getanzt, bevor sie gearbeitet haben. War für mich wirklich fast ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, das stimmt schon. Ja, diese Art von resonanter Weltbeziehung scheint für uns ein grundlegendes Moment zu sein. Aber Kunst, sie gehen auch deshalb ins Kino. Ja, sie gehen ins Kino und manchmal heulen sie da. Und sie heulen nicht nur bei Hollywood-Filmen oder da schon gar nicht. Weil sie das Gefühl haben, da antwortet was zu mir, da spricht was zu mir, zum Grunde meiner Existenz. Und ich glaube auch unsere Geschichte, ist meine letzte Folie. Ja. Auch unsere Geschichtskonzeption hat so einen Resonanzmoment. So, wie kann man damit gegenwärtige Gesellschaft kritisieren und wie kann man politisch aktiv werden? Da will ich eben sagen, dass, was ich schon gesagt habe, dass nämlich die Resonanz, die an allen möglichen Seiten scheitern kann, die kann an uns scheitern, vielleicht sogar an der physischen Disposition. Autismus ist ein hochinteressantes Phänomen, bei der nicht alle Resonanzachsen sozusagen, also besonders die sozialen, in irgendeiner Form beschädigt zu sein scheinen. Was nicht heißt, dass Autisten nicht resonanzfähig sind, aber die entwickeln eine andere Form von Resonanzfähigkeit. Ich will nur sagen, es kann physische Bedingungen haben, dass wir nicht in Resonanz mit der Welt treten können. Es kann auch psychische haben, wenn wir die Welt als verletzend erfahren. Sich auf Resonanz einzulassen, bedeutet, sich verletzbar zu machen, sich berühren zu lassen. Und wenn ich erfahren habe, dass Berührung und Veränderung Beschädigung bedeuten, dann werde ich resonanzunwillig und fähig. Das könnte einiges unserer politischen Situation erklären. Wenn Menschen die Erfahrung machen, dass Veränderung, dass das Fremde, was da herandringt in meinen Lebensbereich, nur Niedergang, Beschädigung und Verletzung bedeuten, dann will ich eine Mauer bauen, einen Zaun bauen. Das ist ein Ausdruck eines bestimmten Weltverhältnisses. Ich will die Stimme des anderen von mir fernhalten, ja nicht reinlassen. Also, es gibt physische Dispositionen, es gibt psychische Dispositionen, es gibt aber auch räumliche Dispositionen. Es hängt nicht in jedem Raum, in jeder Architektur ist Resonanz möglich. Es gibt vor allen Dingen aber auch zeitliche und soziale Bedingungen und die kann man analysieren und kritisieren. Ich habe schon gesagt, resonanzfähig sind wir nur dann, wenn wir Verletzbarkeit auf uns nehmen, wenn wir bereit sind, uns verletzbar zu machen. Und das bedeutet, oder eigentlich muss man anders sagen, Sie können keine Resonanzerfahrung haben, wenn Sie nicht bereit sind, sich so berühren zu lassen, dass sie nicht wissen, was dabei herauskommt, und das birgt ein Verletzungsrisiko. Und deshalb sozusagen brauchen wir eine Art von Schutzraum, dass dieses Verletzungsrisiko einigermaßen kalkulierbar macht. Und, das ist ganz wichtig für meine Kritik der Steigerungsgesellschaft, das Moment der Unverfügbarkeit heißt, wir müssen bereit sein, uns auf Prozesse einzulassen und auch fähig, bei denen wir nicht wissen, was das Ergebnis ist. Um das nur ganz schnell zu sagen, bei der Wissenschaft finde ich das besonders interessant. Ich glaube, gute Wissenschaft, egal in welcher Disziplin, kommt nur als Folge von Resonanzwirkungen zustande. Ja? Ich lasse mich auf was Neues ein, vielleicht auf die Resonanzgedanken. Und ich weiß noch nicht, wann der bei mir Feuer fängt. Und ich habe schon gar keine Ahnung, wohin mich das trägt, was dabei herauskommt. Aber wenn Sie heute forschen wollen, müssen Sie ein Drittmittelprojekt beantragen. Und in diesem Drittmittelprojekt müssen Sie genau sagen, wann, in welchem Zeitraum, Sie mit welchem Design, in welchen Schritten, welches Ergebnis produzieren. Ganz genau so sieht heute Forschung aus. Man versucht, die Sachen, den gesamten Forschungsprozess komplett verfügbar zu machen. Genauso sieht es auch in der Bildung aus. Die ganzen PISA-Studien, evidence-based. Ja, an welchem Schräubchen muss ich denn wie drehen, um da welche Art von Ergebnis zu erreichen? Und so sieht es in allen Betrieben und Bürokratien aus. Wir wollen Qualitätskontrolle, wir wollen maximale Transparenz und wir wollen vor allen Dingen permanente Rationalisierung im Sinne von Optimierung. Wer so mit der Weltseite umgeht, garantiert eigentlich, dass er die Chance, in Resonanzbeziehungen zu treten, unmöglich macht. Und man kann wirklich empirisch zeigen, von mir aus mit bildgebenden Verfahren, dass wenn ich Menschen in Angst bringe, unter Stress setze, unter Zeitdruck bringe oder in Konkurrenzkampf führe, sie Resonanzfähigkeit reduzieren. Wenn ich irgendwie ganz schnell ein Ergebnis liefern muss, will ich mit gar nichts in Resonanz treten. Da will ich mich auch nicht irritieren und schon gar nicht verändern lassen, sondern ganz schnell ein Ergebnis liefern. Und das Gleiche ist bei Optimierungszwängen. Wenn Sie maximale Leistung bringen müssen, dürfen Sie sich nicht auf unverfügbare, nicht vorhersagbare Resonanzprozesse einlassen. Also kann man ziemlich genau sehen, welche sozialen Prozesse zu welcher Form von Gesellschaft führen. Und das führt dann dazu, dass wir in eine Dichotomie verfallen. Im Alltag operieren wir verdinglichend. Ja, da können wir uns nicht auf Resonanz einlassen. Und dann flüchten wir uns freitags in die Resonanzoase Konzert oder samstags in die Wellnessoase oder sonntags in die Kirche oder in den Wald. Damit kommt es zum kompletten Auseinanderfallen. Eigentlich wollen wir im Wald oder im Konzert rein affiziert sein und super effizient am nächsten Tag im Büro. Diese transformative Resonanzgeschehen findet dann überhaupt nicht mehr statt. Und das ist, glaube ich, das, was wir gegenwärtig in der Gesellschaft machen. Und dann versuchen wir auch, Resonanz doch verfügbar zu machen, indem wir sie kaufen. Das Resonanzbegehren wird in Objektbegehren übersetzt. Kauf dieses Deo und du hast ein ganz neues resonantes Körpererlebnis. Kauf diese Chips und du wirst wahre Freundschaft erfahren. Kauf diese Wellness-Safari und du wirst dem Tiger begegnen als der unverfügbaren Natur. Und es funktioniert natürlich jedes Mal nicht. Diese Form von Resonanzverdinglichung klappt nicht so richtig und damit bin ich gleich fertig. Das ist jetzt nur noch ein Gedanke. Ich bin nicht sicher, was die Resonanzwirkungen von Bildschirmen sind. Ich fände es töricht zu behaupten, Bildschirme killen immer Resonanz. Aber ich finde, wenn wir sozusagen an diesem kleinen schwarzen Viereck arbeiten, kommunizieren, uns informieren und sozusagen die Weltreichweite wird darüber hergestellt. Ich arbeite daran, ich spiele daran, ich kommuniziere darüber, ich habe meine Musik daran, meine Filme, ich habe sogar meine erotischen Abenteuer womöglich darüber. Dann ist die Weltinteraktion immer die gleiche. Der Blick ist auf das kleine, der gesenkte Blick auf das kleine Viereck und der Daumen fährt immer über die gleiche konturlose, widerstandslose Oberfläche. Ich glaube schon, dass da möglicherweise sozusagen eine Art von sinnlicher und kontextueller Verarmung liegt, die möglicherweise Resonanzqualitäten untergräbt. Sie sehen also, es gibt genügend Gründe zu sagen, die Moderne ist möglicherweise verstimmt. Was wir also brauchen, ist eine Resonanzrevolution nach einer Kritik der Resonanzverhältnisse. Die Ansätze dafür finden Sie in diesen zwei wunderschönen Büchern. Vielen Dank fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Dem langen, begeisterten Applaus nachzuurteilen, stimmt das Publikum Hartmut Rosas Schlusssatz zu. Was wir brauchen, ist eine Resonanzrevolution. Wie die zu bewerkstelligen wäre, sagt er nicht, was ganz gut ist, finde ich, denn sonst wäre der Soziologe ja schnell in der Rolle des Politikers oder des Sektenführers oder des Entschleunigungspapstes. Aber obwohl das Publikum so angetan war, es gab einige kluge, kritische Nachfragen oder vielleicht besser in Rosas Worten kritische Resonanz. Die spannende, gut halbstündige Diskussion findet ihr online bei uns auf deutschlandfunknova.de, wie natürlich auch diesen Hörsaal hier. Und damit wünscht euch Katja Weber jetzt weiterhin einen resonanzreichen Sonntagabend. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.